Herzlich willkommen im Gottesdienst der Christusgemeinde Pforzheim. Ich sehe einige neue Gesichter. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Miriam Schaub. Ich gehöre hier zum Pastoralteam und ich freue mich, heute predigen zu dürfen. Ostern ist immer was ganz Besonderes und auch ich freue mich, mit euch nochmal den Ostergruß zu machen. Freunde, der Herr ist auferstanden. Ich liebe es, die Masse in der Hand zu haben. Ja, manchmal muss man sowas ausleben. Ostern. In meiner Vorbereitung hat mich ein Lied begleitet. Und in dem heißt es auf Englisch, Saturday was silent, surely it was through. Am Samstag war Stille. Ganz klar, es scheint alles vorbei zu sein. Schockstarre bei den Jüngern. Freitag waren sie vielleicht noch von den Ereignissen total überwältigt und hatten vielleicht noch so einen kleinen Funken Hoffnung, dass doch noch was passiert. Aber am Samstag passierte nichts. Gar nichts. Langsam senkt sich die Realität der Situation auf die Jünger und die Gedanken begannen zu rasen. Sie hatten ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Sie hatten ihre Jobs, ihre Familien verlassen, um Jesus nachzufolgen. Es war eine wahnsinnige Reise gewesen mit so vielen Aufs und Abs. Endlich schienen sie auf einer Erfolgsspur zu sein. Endlich schien es irgendwie bergauf zu gehen und kann es kaum eine Woche her sein, dass das ganze Volk jubelte, als sie nach Jerusalem einzogen. Sie dachten, jetzt geht's richtig los. Jetzt wird Jesus es allen so richtig zeigen. Und dann stirbt er. Er steigt nicht vom Kreuz herab. Er macht keine Riesenshow. Er ist einfach tot. Sie müssen ihn vom Kreuz abnehmen und ein Grab finden. Damit haben sie überhaupt nicht gerechnet. Und nun? Nun ist er tot. Was wird jetzt aus ihnen? Das ganze Volk ist total aufgebracht. Werden sie ihnen auch noch was antun? Der Schock, die Angst, die Ungewissheit. Alles scheint so surreal. Dieser Teil der Geschichte hat mich schon immer total fasziniert, weil ich so wenig nachvollziehen konnte, wie es den Jüngern am Samstag ergehen musste. Besonders, weil ich das Ende der Geschichte kenne. Ich weiß, wie es ausgeht. Ich weiß, dass es nur eine kurze Weile ist, die sie ausharren müssen und dann kommt Jesus wieder. Ich weiß, dass Gott einen größeren Plan hat. Aber die Jünger haben es nicht verstanden. Hinterher ist man immer schlauer. Aber die Jünger waren so richtig zwischen allen Welten. Langsam kann ich die Jünger besser verstehen. Wir waren alle geschockt, als der Virus die ganze Welt lahmgelegt hat. Als ein Lockdown nach dem anderen kam, als irgendwie kein Ende in Sicht schien. Es kam eine neue Variante nach der nächsten und die Impfdebatte riss die Welt in zwei. Und plötzlich scheint es besser zu werden. Es scheint bergauf zu gehen. Es scheint Normalität zurückzukehren. Und dann bricht ein Krieg aus. Quasi vor unserer Haustür. Außer, dass es kein Mehl und kein Öl zu kaufen gibt und Benzin teurer wird und ein paar andere Sachen, scheint uns der Krieg erstmal nicht unbedingt direkt zu erreichen. Aber wir alle spüren den Schock, die Angst, die Ungewissheit. Denn wir wissen, da steckt so viel mehr hinter, da ist so viel Bedrohung dahinter. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir haben unser Leben eh schon auf den Kopf gestellt, und plötzlich ist da so viel Ungewissheit, dass wir noch nie wussten, was wird, das verblasst. Weil auf einmal ist es so viel realer, ist es so viel bedrohlicher. Und auch wir kommen in so eine Schockstarre. Aber es ist etwas anders als bei den Jüngern damals. Und das ist Jesus. Jesus ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Er ist von den Toten zurückgekehrt. Auf einmal ist alles anders. An diesem Moment ändern sich die Vorzeichen. Jeder auf dieser Welt rechnet jetzt die Zeit vor diesem Moment und die Zeit nach diesem Moment. Jesus ist am Karfreitag nicht nur zum ultimativen Opfer geworden und hat unsere Sünden getragen, sondern er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes und hat den größten Kampf gekämpft, den es jemals geben wird. Und am Sonntag stieg er aus dem Grab heraus. Er hat das Reich des Todes verlassen, weil er den Teufel besiegt hat. Die Vorzeichen haben sich umgekehrt. Nicht länger regiert der Tod, sondern der Auferstandene. Wir haben am Freitag von Melli gehört, dass Jesus den alten Bund vollendet hat und in seinem Blut einen neuen Bund begonnen hat. Ein Bund, der nicht mehr an Bedingungen und Verhaltensweisen von uns Menschen geknüpft ist, sondern lediglich an Versprechen des allmächtigen Gottes. Und alles, was wir tun müssen, ist anzunehmen und zu glauben. Das Ganze, der Opfertod, der Sieg und die Auferstehung, ändert alles. Es ist alles neu geworden. Der Teufel hat sich gefreut, als er Jesus ans Kreuz gebracht hat, weil er dachte, jetzt ist der eine, der ihm gefährlich wird, tot. Er dachte, damit hat sich die Sache gegessen. Aber Jesus hat ihn besiegt. Und wir dürfen dadurch Miterben werden, weil wir nun Kinder Gottes heißen. Für uns Gläubige in der unsichtbaren Welt hat sich alles umgekehrt. Und auf einmal ist es nicht nur noch der eine, der dem Teufel gefährlich wird, sondern zurzeit ungefähr 2,3 Billionen Menschen, die auf eine oder andere Weise sagen von sich, sie gehören zu den Nachfolger Jesu. Das ist ungefähr jeder Dritte auf der Welt. Und der Teufel fühlt sich in eine Ecke gedrängt. Er merkt, dass er immer mehr und mehr in eine Bredouille kommt. Und er versucht sich zu wehren, denn er weiß, dass er den Kampf ja schon verloren hat. Er weiß, er kann das Königreich Gottes nicht aufhalten. Er kann es nicht stoppen. Aber er kann es verlangsamen. Er kann die Nachfolger Jesu vom Weg abbringen. Er kann dafür sorgen, dass wir mit unseren Gedanken überall sind, nur nicht das bei dem, was am Kreuz wirklich für uns geschehen ist. Weil es ist so viel mehr, als dass unsere Sünden vergeben worden sind. Das ist der Hauptteil. Natürlich ist das, was alles ändert, weil wir jetzt zu Gott kommen können, weil wir jetzt in der direkten, lebendigen Beziehung zu Jesus leben können. Aber wir werden eben zu Miterben. Wir tragen das Reich Gottes mit und wir tragen die Autorität des Allerhöchsten in uns. Die Auferstehung ist nicht nur eine frohe Botschaft für uns, sondern sie ist auch ein Auftrag und eine Verantwortung für uns. Uns in die Lücke zu stellen und für das Reich Gottes Land einzunehmen. Dazustehen und sagen, wir lassen nicht alles mit uns machen. Der Feind liebt es, uns davon abzubringen, dass wir bewusst werden, hey, ich stehe in der Autorität des Allerhöchsten. Denn die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir und in mir. Wenn du betest, müssen sich Dinge verändern. Du kannst Dinge befehlen und sie werden anders werden. Und der Feind liebt es, wenn wir das vergessen. Der Feind liebt es, wenn wir uns über alles Mögliche streiten. Ob jetzt die Stühle so stehen oder enger zusammenstehen, ja, ob mit Maske oder ohne, oder ob wir jetzt den Saal weiß, beige oder Aprikot streichen, ja. Du hast einen Auftrag in der Autorität des Allerhöchsten Gottes. Vielleicht fühlen wir uns gerade in so einer Schockstarre von all dem, was um uns herum passiert. Und ganz ehrlich, ja, es macht Angst. Ich stelle mich da ganz vorne mit an. Ihr kennt mich, bin Angsthase. Aber Angst ist ein schlechter Berater. Wir müssen unsere Perspektive immer wieder auf das richten, was Jesus am Kreuz getan hat. Und deswegen dachte ich zwischendurch, es ist so gut, dass jetzt gerade Ostern ist. Wir sind in so eine Samstaglage gekommen mit der Gesamtsituation. Der erste Schock auch vom Krieg ist vorbei. Ja, wir dachten am Anfang, ja, vielleicht dauert es nur ein paar Tage und dann hört es wieder auf oder so. Nee, auf einmal sind wir in so einem, okay, was ist jetzt? Es ist wirklich Realität, was um uns passiert und es ist alles da und es hat alles ja noch nicht aufgehört. Und jetzt ist es dran, dass wir Christen uns besinnen auf das, was Jesus getan hat, den Sieg, den er errungen hat und die Vorzeichenänderung, die in deinem und meinem Leben passiert ist. Wir müssen Land einnehmen. Wir kämpfen um Menschen, um Herzen, dass sie zur Erkenntnis kommen, dass sie hören. Ich finde, zur Erkenntnis kommen klingt immer so harsch, aber das sind so die Phrasen, die man ja so gelernt hat als guter Christ. Es geht darum, dass Leute verstehen, dass Jesus sie liebt. Und zwar so sehr, dass er alles gegeben hat, sein eigenes Leben, dass sie zum Vater kommen können, dass sie Beziehung leben können. Ein Freund von mir hat mal zu seiner Frau gesagt, wenn's hart auf hart kommt, wenn die Dinge der Bibel sich mehr und mehr entfalten, dann wird er sich nicht mit ihr in ihrer Hütte in den Wäldern Norwegens verstecken. Sie haben da eine wunderbare Ferienhütte. Er hat gesagt, ich werde mich nicht verstecken, weil sein Auftrag ist es, mittendrin zu sein, bei den Menschen, um Trost zu spenden, um Hoffnung zu säen, um ihnen zu dienen und ihnen davon zu erzählen, dass da jemand ist, der über all das regiert und der den Sieg schon errungen hat. Ich habe Respekt bekommen und eine Heidenangst, weil ich dachte, Mist, ich würde sofort eure Hütte nehmen, wenn ihr sie nicht wollt. So, ne? Ich kann mir das sogar schon gut vorstellen, dann baue ich meine Kartoffeln an und so und bin glücklich. Könnte ich auch so machen, ja. Bin zwar extrovertiert, aber alleine im Wald leben, stelle ich mir auch ganz nett vor. Aber das ist nicht unser Auftrag, das ist nicht mein Auftrag. Unser Auftrag ist es, mittendrin zu sein und in einer Zeit wie diesen Licht zu sein, Hoffnung zu sein. Aber um das sein zu können, brauchen wir selber erstmal Hoffnung. Brauchen wir selber erstmal so eine Beziehung, wie mein Freund sie da hatte. Und immer noch hat, der Mann ist richtig on fire. Total beeindruckender Mensch. Und mir ist so klar geworden, dass auch das im Kreuz passiert ist. Wir können nur einen solchen Mut und eine Hoffnung aufbringen, wenn wir in einer tiefen und innigen Beziehung zum Vater stehen. Und die können wir nur leben, weil Jesus den Weg freigemacht hat. Das ist so ein Privileg, was wir haben im neuen Bund, dass wir kommen dürfen, dass wir uns bei ihm bergen dürfen, dass wir unter den Flügeln des Allerhöchsten Schutz und Ruhe finden. Und wir müssen nicht den Helden spielen, der alles mit sich selbst ausmacht und nur wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, komme ich vielleicht mal zu Jesus. Hey, du kannst mit allem kommen, was du hast. Du darfst dich bergen, du darfst deine Sorgen und deine Ängste auf ihn werfen. Sorgen und Ängste heißt nicht, dass du kein Gottvertrauen hast. Ich habe mal von jemandem gehört, und das habe ich, glaube ich, auch schon mal gepredigt, aber es ist immer wieder gut. Jemand hat mal gepredigt, hat gesagt, ein reifer Christ ist nicht jemand, der länger braucht, um zu Jesus zu kommen, weil er alles im Griff hat, sondern ein reifer Christ ist der, der als allererstes zu Jesus geht, um bei ihm Hilfe zu suchen. Der weiß, dass wir nur aus der direkten Beziehung zu Gott unser Leben leben können. In Hoffnung, in Freude, in Demut, in Frohsinn. Die Früchte des Geistes kennt ihr. Wenn nicht, lest mal Epheser. Der Weg ist freigemacht durch den Tod am Kreuz. Wir müssen nicht mehr sonst was anstellen, um zu Gott kommen zu können. Wir können uns bergen. Wir dürfen frei sein von aller Schuld. Und aus der Beziehung heraus können wir Licht und Salz sein. Jesus hat uns nicht versprochen, uns um das Tal des Todes herumzuführen. Er hat versprochen, uns durchzuleiten, unser Stecken und Stab zu sein, unser Licht zu sein. Als wir vorhin vom Turm runter sind, gab es eine Stelle, da war es sehr, sehr dunkel. Und Miri mag eh keine steilen Treppen runtergehen. Ich bin schon mehrmals Treppen runtergeflogen und habe mir dabei auch schon mal ein Stück der Wirbelsäule abgebrochen. Deswegen bin ich da jetzt nicht so der größte Fan. Ich bin nur noch weniger Fan von Fahrstuhlfahren. Jedenfalls wurde es sehr, sehr dunkel. Ja, total schlechte Kombi. Besonders der Aufzug im Glockenturm ist so ein bisschen der Stoff, aus dem meine Albträume sind. Und es wurde sehr dunkel. Und ich dachte so, shit. So, ich stand echt da mit beiden Händen an den Geländern und dachte so, Jesus. Dann fiel mir ein, ich habe ja ein Licht in der Tasche. Mein Handy rausgeholt. Und auf einmal ging es besser. Christina konnte auch weiterlaufen, die stand vor mir. Da war ich draufgefallen, so ist ja nicht, aber... Auf einmal hatte ich Licht vor meinen Füßen und dachte, das hat Jesus auch für uns versprochen. Das war für mich so ein richtiger nochmal so ein Aha-Moment, wo es nochmal klarer wird, was es heißt, dass er meines Fußes Leuchte sein will. Auf einmal war die Angst weniger. Zwischendurch hatte ich nochmal so einen kurzen Moment, wo ich dachte, okay, Miri, krieg jetzt keine Panikattacke, sonst kommst du hier gar nicht mehr weg. Aber er hat mich runtergeführt vom Turm. Ich stehe hier und bin gesund, freue ich mich. Lasst uns bei Gott bergen. Lasst uns sein Licht und seine Hoffnung für uns haben. Aber dann geht's weiter. Weil wir sollen Fleisch geworden, Licht und Salz für andere sein. Die mit uns durch dieses Tal gehen, die mit uns in der Schockstarre sind und die diese Hoffnung nicht kennen. Ey, Gott hat Leute in dein Leben gestellt, für die du da sein sollst, für die du Licht sein sollst. Du bist vielleicht eine Hoffnung für jemanden, der gerade echt am Zerbröseln ist. Und vielleicht weißt du es gar nicht. Vielleicht ist es nur deine Bäckerin, zu der du jeden Morgen gehst, um deine Schrippen zu kaufen. Aber sie merkt, wenn du da warst, geht's ihr hinterher besser. Sie hat sich gefreut, dass du da bist, weil du immer nett bist. Weil du einen netten Witz machst oder was auch immer. Und es ist so wichtig, dass wir so viel bewusster in diesem Auftrag leben. Gerade in einer Zeit wie dieser, gerade wenn es schwer wird. Gerade jetzt müssen wir uns klar machen, dass das Kreuz und die Auferstehung eben nicht nur Sündenvergebung ist, sondern Auftrag. Es ist alles neu, es ist alles anders geworden und vielleicht stecken wir gerade drin und wir kennen den größeren Plan Christi nicht. Aber Gott hat einen Plan und wir wissen, wir stehen auf der richtigen Seite. Wir wissen nämlich schon, wer gewinnt. Ja? Stell dir vor, du gehst zu einem Fußballspiel und du weißt schon, wer gewinnen kann. Es ist leicht auszusuchen, für welche Mannschaft du feuerst. So, ne? Ich weiß, echte Fußballfans sind ihrer Mannschaft treu und so, aber mich, na gut. Ich komme aus Berlin, die Hertha war da nie so. Hervorragend. Gut, dass wir Union noch haben. Was will ich heute eigentlich sagen? 4 Dinge. Erstens, Jesus hat all deine Sünden getragen, damit du Kind Gottes sein kannst. Dass du kommen kannst und dich bergen kannst. Ey, lass uns das Privileg des neuen Bundes aktiv leben. Zweitens, berg dich bei Gott und such bei ihm Hoffnung und leg deine Ängste ab. Wir brauchen ihn, um gut durch unser Leben zu kommen. Drittens, lebe den Auftrag des Kreuzes. Sei dir bewusst, dass dein Gebet Situationen verändert. Vielleicht stehst du da und sagst, was soll ich denn so gegen so einen Krieg in der Ukraine tun? Was soll ich denn machen? Beten. Dein Leben geht drunter und drüber, du weißt nicht, wie deine Arbeitsstelle weitergeht. Bete. Du hast kein Heizöl mehr im Keller und du weißt, es kostet so viel, deine Heizung aufzufüllen und du weißt nicht, wo das Geld herkommen soll. Bete. Ich glaube ganz fest, dass wenn du betest für den Krieg in der Ukraine, jetzt als Hauptbeispiel, es wird Menschen geben, für die das die Situation verändert und die irgendwo anders davon Zeugnis ablegen, was Gott Großes in ihrem Leben getan hat. Und sie werden vielleicht nie erfahren, dass du es warst, die für diese Situation gebetet hast. Und du wirst nie erfahren, dass es was bewirkt hat. Aber ich glaube, dass jedes Gebet, was du sprichst in Vollmacht, dass es eine Veränderung in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt hervorrufen wird. Ich habe jetzt erst wieder 2 Geschichten gehört, wo Leute für Dinge gebetet haben, wo Sachen im Körper nicht in Ordnung waren. Sie haben befohlen, dass die Sachen wieder in die Schöpfungsordnung zurückkommen und sie gehen zum Arzt und es ist alles anders. Und ich saß da und war so geplättet, dachte, wie krass ist unser Gott. Wie krass ist unser Gott. Halleluja. Halleluja. Wir sehen es nicht immer und wir verstehen es nicht immer, weil manchmal scheint es so, dass Gebete nicht erhört werden. Das heißt aber nicht, nur weil es so nicht passiert ist, wie wir es gebetet haben, dass Gott sich nicht drum gekümmert hat. Sondern dein Gebet verändert Dinge. Bleib dran. Schieb es nicht auf andere. Erwarte nicht, dass Joachim und ich hier alles durchbeten. Tun wir, aber wir haben nur unseren kleinen Auftragskreis. Ich werde niemals deine Freunde und deine Kollegen erreichen mit meinem Gebet. Das bist du. Viertens. Achte auf die richtige Perspektive. Wenn wir immer nur auf uns gucken, auf unsere Probleme, was in meinem Leben alles schief geht. Ich merke richtig, ich war neulich eine Woche mit meiner Familie zusammen. Boah, so meine Angstzustände und Panikattacken, die waren irgendwie gar nicht so schlimm. Ich hatte gar keine Zeit, über die ganzen Sachen nachzudenken. Ich hatte die ganze Zeit ein Kleinkind auf dem Arm, ja, musste ständig irgendwo Sabber wegmachen. Keine Ahnung, das Baby hat bei mir im Zimmer mitgeschlafen, heißt, selbst da war ich dann abends nicht allein. Und irgendwie ging mir das in der Woche gar nicht so schlecht. Ich war hinterher müder als vorher, aber mir ging es gar nicht so schlecht. Und wenn ich dann auch immer noch daran erinnert werde, auf Jesus zu gucken und darauf, dass er alles in der Hand hat. Und wenn ich auf Jesus gucke, guckt er auf meine Probleme. Und dann sagt er mir, guck dahin, guck dahin, guck dahin, das kannst du tun, das kannst du tun. Lass uns unsere Perspektive richtig haben. Schau auf Jesus. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du gerade stehst. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, was dein Leben bewegt und beschäftigt, ob du es gerade mehr brauchst, die Einladung zu hören, komm zum Kreuz und finde Frieden, finde Hoffnung, finde Mut. Leg ab, was dich beschäftigt. Komm zur Ruhe, komm in die Stille. Ehrlich, die Ausstellung, die war so schön und hat mich so in die Stille gezogen. Ich fand es so nice, hier zu sitzen und einfach nur das aufzusaugen. Nutze es, wenn du einen Schlüssel hast. Wenn du keinen Schlüssel hast, frag jemanden von uns, ob wir nochmal aufschließen für dich. Komm in die Stille und geh nicht hier raus, ohne Gebet empfangen zu haben. Wir haben ab heute wieder Gebetsteams. Ihr könnt wieder nach vorne kommen und für euch beten lassen. Oder du brauchst den Schubs, die Erinnerung daran, dass du als Christ einen Auftrag hast in dieser Welt. Dass du eine Veränderung schaffst in den Situationen, in der du steckst. Der Herr ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat alles verändert. Es ist alles neu geworden. Und der ihn von den Toten auferweckt hat, der lebt in dir. Wie cool ist das denn? Ich brauche das immer wieder, mich daran zu erinnern, zu sagen, yes, lass uns gehen. Auf geht's. Ich bin so gespannt, noch mehr zu sehen. Ich bin so gespannt, wieder mehr zu beten und zu sehen, wie Wunder geschehen unter uns. Ich hoffe, ihr auch. Kriege ich einen Amen? Amen. Danke. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast. Jesus, ich danke dir, dass du das auf dich genommen hast, dass du durch allen Schmerz, durch alles Leid durchgegangen bist, dass du getrennt wurdest von Gott, damit wir leben können, damit wir deinen Sieg teilhaben dürfen und dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Herr, ich bitte dich einfach, dass du jetzt in jedem Herzen, in jedem Leben was anstößt, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, wie sehr du uns liebst und wo du uns gebrauchen möchtest. Herr, wir sagen, hier sind wir, gebrauche du uns. Amen.